Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday. Dieses Mal tatsächlich dann wieder mal auf dem Dienstag vom GFA Podcast. Ich bin hier wie immer mit Felix. Hi Felix.
Hi, grüß dich. Hi, alle da draußen.
Ja, Woche 7 ist in den Büchern. Moment, ja, Woche 7 ist richtig, ne? War ich kurz nicht ganz sicher.
Zeit verfliegt. War mal wieder.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, man wartet dann immer irgendwie 8 Monate, bis dann die NFL wieder losgeht und auf einmal ist schon fast die Hälfte wieder vorbei. Zumindest der Regular Season. Ja, das ist halt leider so mit den amerikanischen Sportarten. Die haben sich da, ja, naja, es ist, wie es ist. Kurzer Spaß immer, aber dafür immer ein besonders schöner Spaß. Ich werde mal kurz direkt so ein kleines Outline geben, wie wir hier heute die Episode gestalten. Und zwar fangen wir, wie es ja eigentlich doch relativ üblich ist, mit den Verletzungen an, die jetzt diese Woche passiert sind oder auch die Neuigkeiten zu Verletzungen. Gehen dann weiter mit ein paar allgemeinen News-Items und ein paar Fakten haben wir euch rausgesucht, die irgendwie ganz, ganz lustig sind, auf jeden Fall unterhaltsam sind. Und danach werden wir euch 3 Spiele servieren. Ja, weiß nicht, ob das das beste Wort ist, aber das ist jetzt das, was ich benutze.
Ist und ein sehr gutes Wort auf jeden Fall.
Ja, sehr schön. Wir werden da chronologisch arbeiten und mit KC gegen Oakland anfangen, das am Donnerstagabend war. Übrigens sind es alles Night-Spiele, die wir dieses Mal besprechen werden. Also alle Spiele, die wahrscheinlich die meisten Leute auch nicht live gesehen haben werden. Insofern, ja, mal was anderes. Ist jetzt auch nicht unbedingt geplant, aber es ist so rausgekommen. Also wir fangen an mit Kansas City gegen Oakland. Danach geht's weiter mit den Atlanta Falcons gegen die New England Patriots. Und dann werden wir noch die Washington Redskins gegen die Philadelphia Eagles ja anreißen, besprechen, wie auch immer. Okay, um dann jetzt mal zum Thema zu kommen. Fangen wir mit den Verletzungen an. Das erste, die wichtigste, ja, weiß ich nicht, ob es die wichtigste ist, aber irgendwie schon eine sehr wichtige. Und zwar ist es wohl so, dass Andrew Luck wohl mittlerweile relativ sicher raus ist. Also der wird für die Indianapolis Colts wohl nicht spielen diese Saison, Felix.
Ja, das hat sich irgendwie schon seit der Offseason angebahnt, dass immer wieder verschoben wurde. Es wurde sehr, sehr unterm Deckmantel der Verschwiegenheit alles gehalten, was mit Andrew Luck ist. Es hat sich dann angezeigt, also über die ersten Wochen der Saison hinweg hat man es dann auch gemerkt, dass er kaum trainieren kann, beziehungsweise gar nicht trainieren kann. Und die Saison selber der Colts spricht jetzt auch nicht dafür, dass man ihn irgendwie ins Feuer werfen sollte. Und deswegen hat man wahrscheinlich auch gesagt, er kann nicht mehr, er soll nicht mehr. Und vom medizinischen Standpunkt aus gesehen, kann er wohl auch wirklich einfach nicht. Das heißt, er muss wirklich diese komplette Regenerationsphase ausnutzen. Zur kommenden Saison dann hin. Man kann nur hoffen für die Colts, dass sie so schlecht wie möglich abschneiden, dass sie einen möglichst hohen Pick bekommen und sich dann vielleicht mal verbessern können insgesamt. Denn das Team insgesamt ist natürlich auch sehr, sehr schwach. Und Andrew Luck, selbst wenn er in 2-3 Wochen bei 70-80% wäre, ihn da in das Team zu werfen, das wäre ein Haifischbecken für ihn.
Ja, definitiv. Ich meine, Jacoby Brissett ist diese Woche, glaube ich, jetzt 10-mal gesackt worden von Jacksonville. Wie, ihren Twitter-Handle haben sie ja selber schon umbenannt in Saxonville. Da würde ich jetzt einen Quarterback, der noch nicht 100%ig fit ist und vor allen Dingen das Franchise würde ich da jetzt nicht wieder ausstellen in einer Saison, wo die Aussicht auf Erfolg wirklich sehr gering ist. Also da ist es schon der gescheite Zug. Aber man muss dazu noch sagen, es ist noch nicht offiziell. Also ich habe von einem mir unbekannten Reporter gelesen, dass vertrauenswürdige Quellen ihm gesagt hätten, dass sie nicht damit rechnen, Andrew Luck nochmal spielen zu lassen. Gut, man kann da jetzt halt zwischen den Zeilen lesen und dann daraus schließen, okay, die Sache ist wohl gelaufen, aber offiziell ist da noch nichts. Und was damit dann weiter passiert, wir werden sicherlich dann nochmal erwähnen, wenn es dann tatsächlich offiziell wird. Aber meines Erachtens ist auch die richtige Entscheidung, da jetzt nicht nochmal irgendwie ein Risiko einzugehen. Und tja, ihr kennt mich ja, ich bin ja eigentlich immer relativ vorne dabei, wenn es darum geht zu sagen, gut, die Saison ist gelaufen, lass uns mal auf den Draft schielen. Aber naja, das ist so eine andere Diskussion, Felix.
Ja, du bist ja auch schon so ein, im Geiste so ein General Manager geworden, vom Fan zum General Manager. Ich würde da dich vielleicht kurz fragen, was hältst du denn von der Idee, Andrew Luck zu traden?
Ja, das ist schon häufiger mal aufgekommen, diese Frage, ne? Also dieses Gedankenexperiment. Warum? Ja, ich weiß es nicht. Also das Problem ist nicht Andrew Luck, sondern das Problem ist das Team. Und Andrew Luck ist nicht für das Team verantwortlich, sondern der General Manager. Und ja, ich weiß es nicht. Man gibt einen Franchise-Quarterback nicht einfach so her. Das kann man nicht machen. Auch wenn Andrew Luck, bis jetzt noch nicht so richtig erfolgreich war. Doch hat man gesehen, dass er immerhin, ich glaube, 3-mal mit 11 Siegen abgeschlossen hat, seitdem er in Indianapolis ist. Und das mit dem Kader, der da halt war, ne? Also eine Defense war irgendwie quasi so gut wie nie so richtig vorhanden. Ja. Und ich finde, daraus kann man dann Andrew Luck dann auch nicht nach seinen Ergebnissen quasi bewerten. Er ist, ja, auch wenn er dieses Top-Pedigree, das ihm immer quasi zugeschrieben wurde, noch nicht so ganz, ja, wirklich mit Ergebnissen unterstreichen konnte, aber er ist meines Erachtens, ich würde ihn nicht traden, auf keinen Fall. Also das ist, würde ja auch nicht Aaron Rodgers traden, ne? Nun ist Andrew Luck natürlich noch nicht Aaron Rodgers, aber er hat sicherlich das Potenzial, da hinzukommen, und so ein Quarterback, den tradet man nicht weg, auf gar keinen Fall.
Ja, sehe ich ähnlich.
Ja, auch wenn er jetzt mal wegen 3 First-Round-Picks oder so im Gespräch wäre, ne? Also man, es ist einfach, man weiß jetzt, man hat einen Quarterback, den man mit jetzt vielleicht auf einem Rating von 1 bis 100 auf einer, wenn so in dem 95er-Bereich meinetwegen Tom Brady und Aaron Rodgers sind, dann würde ich Andrew Luck auf mindestens in einem 80er-Bereich ansetzen. Und mit was für einer Chance draftet man einen Quarterback first overall, dass der höher ist als 90 oder so, ne? Die Chance ist unglaublich gering, deswegen, das macht überhaupt, also meines Erachtens macht es wirklich überhaupt gar keinen Sinn, falls du mir da folgen konntest.
Definitiv, ich sehe es genauso. Ich finde Andrew Luck super gut. Ich mag ihn auf dem Feld, abseits des Feldes. Er macht super viele Sachen, die ich gerne mag. Er hat ja auch einen eigenen Podcast, glaube ich, mittlerweile. Er ist wirklich ein cooler Typ, ein super guter Quarterback. Ich glaube, wenn gesund und ein einigermaßen gutes Team, ist er immer in der Lage, das Team in die Playoffs zu bringen. Von daher auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Quarterback.
Definitiv. Ja, dann haben wir noch 2 weitere Quarterbacks, die in diesem Verletzungssegment aufschlagen. Felix?
Ja, Carson Palmer hat den linken Arm gebrochen, genau. Und jetzt im vergangenen Spiel und wird mindestens 8 Wochen raus sein. Und man munkelt, dass es vielleicht auch das Karriereende sein könnte. Wir haben bei Carson Palmer immer wieder schon vor der letzten Saison, vor dieser Saison immer wieder so kleine Spekulationen gehört. Wird er noch länger machen? Wie lange wird er noch spielen? Er ist auf jeden Fall in den letzten Jahren immer wieder mit sehr, sehr schwierigen Verletzungen entweder komplett raus gewesen oder längere Zeit gefehlt. Also für ihn ist wirklich der Punkt auf jeden Fall erreicht, in dem er sich die Frage stellen muss, gebe ich mir das noch oder sage ich, das war's für mich? Denn für ihn selber ist es auf jeden Fall ein hoher Risikofaktor, in dem Alter immer noch wieder diese schlimmen Verletzungen davon zu tragen. Und gleichzeitig für die Cardinals ist es natürlich auch nicht unbedingt gut, denn sie können einfach nicht mit ihm planen für eine Saison. Denn seitdem er da ist bei den Cardinals, hat er, glaube ich, keine Saison komplett durchgespielt.
Ja, das ist ein naheliegender Gedanke, ne? Ob er dann in den Ruhestand gehen wird oder nochmal weitermacht. Auf jeden Fall ist bei den Cardinals es ziemlich wichtig, dass man da so langsam mal umdenkt. Es ist ja schon ein etwas älterer Kader und die Stars von einst, im speziellen Larry Fitzgerald, werden nicht jünger. Und da muss man einfach mal gucken, wie man in der Zukunft jetzt oder vor allen Dingen in der nahen Zukunft weitermacht und vielleicht auch einen neuen Quarterback mal anvisiert im nächsten Jahr, wo es ja immer hieß, dass sehr viele gute Quarterbacks vorhanden sind in der Draft-Klasse, wo man jetzt so langsam hört, okay, vielleicht hat man da ein bisschen vorschnell geurteilt. Sam Darnold, zum einen wird er unter Umständen noch nicht in den Draft einsteigen und zum anderen hat er jetzt auch in letzter Zeit nicht mehr so gut überzeugt, so wie ich das mitbekommen habe. College Football selber schaue ich jetzt nicht unbedingt. Gut, ja, da muss man mal gucken, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall werden sie wahrscheinlich am Ende abschließen mit einem relativ hohen Draftpick, so wie das Ganze aussieht.
Da hat man zumindest einen guten, gute Basis. Vor allen Dingen haben die Cardinals, vor 2 Jahren hatten sie eigentlich die größte Chance auch auf den Super Bowl mit dem Team, was sie damals hatten. Und da hätte man eigentlich nach der Saison, als Carson Palmer sich ja auch mehrere Verletzungen zugezogen hatte, hätte man da eigentlich schon umdenken müssen und so ein bisschen so einen leichten Umbruch einläuten müssen. Man hat das nicht getan. Man hat ältere, wie man so schön sagt, immer Veterans noch geholt, die das Team besser machen sollten, in der Breite verstärken sollten. Aber insgesamt ist das Team nicht besser geworden. Und jetzt steht man so ein bisschen seit letzter Saison so mit leeren Händen da. Also man schneidet relativ schlecht ab, man kommt nicht mehr in die Playoffs, man hat im Grunde genommen Quarterback, von dem jetzt keiner weiß, wird er noch weitermachen oder nicht. Und diesen Umschwung hätte man früher einleiten müssen.
Da hast du nicht Unrecht, aber gut, nachher ist man immer schlauer, ne? Das ist ja immer die Frage, Super Bowl or Bust, ne? Geht man all in den Super Bowl rein oder versucht man in der Zukunft sich auf lange Zeit erfolgreich einzustellen? Ja gut, das ist natürlich nicht einfach, wenn nur ein Team pro Jahr den absoluten Erfolg einfahren kann und es halt 32 Bewerber darauf gibt, ne? Gut, dann haben wir aber noch einen Quarterback, und zwar Jay Cutler hat sich die Rippen gecrackt, angebrochen, würde ich mal sagen, heißt das auf Deutsch, oder?
Ja, angebrochen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so eine wichtige Nachricht ist, also unter Umständen
ja, es ist,
wird das Quarterback-Play sich in Miami nicht unbedingt verschlechtern.
Ich weiß gar nicht mehr, ich habe am Wochenende, ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, auf ein, zwei Spiele habe ich gesehen, da haben die beiden Kevin Burkhardt und jetzt fällt mir der andere Name nicht mehr ein, das Spiel auf jeden Fall kommentiert, bei denen Jay Cutler eigentlich hätte sozusagen im Booth stehen sollen. Er hat sich ja dann gegen die Karriere als Kommentator entschieden und die beiden haben noch kurz so ein bisschen gewitzelt, ob Jay jetzt wirklich die richtige Entscheidung getroffen hat, nämlich nach der Verletzung. Ist es auf jeden Fall so, dass er jetzt erstmal auch raus ist und Matt Moore auf jeden Fall jetzt als Starting Quarterback die Dolphins aufs Feld führen wird, die ja immer noch sehr gut dastehen. Und man hat auch gehört, dass es da keine großen Umstellungen geben muss, denn dass die Spielweise der beiden Quarterbacks sei so identisch, dass man da nicht groß umdenken muss, sondern die gleichen Spielzüge laufen kann.
Ja, das ist doch schon mal ganz positiv. Ich meine, Miami ist mit 4-2 auf einem geteilten zweiten Platz in der AFC East, Entschuldigung. Da ist interessanterweise noch irgendwie vieles offen, was die Playoffs angeht.
Mhm.
Das hätte man jetzt auch nicht unbedingt gedacht, wenn man in der Preseason gehört hat, dass Tannehill raus ist für die Saison. Mal schauen, wie es da weitergeht. Also Matt Moore ist ja durchaus häufig positiv aufgefallen als Backup-Quarterback. Vielleicht kann er die Sache ja irgendwie noch relativ gut nach Hause bringen.
Ja, also gegen die Patriots wird er auf jeden Fall noch ein 300-Yard-Spiel bekommen und
ja, wer nicht?
Dann mal schauen.
Ja, ich spiele auch sogar noch zweimal gegeneinander, ne?
Ja,
das heißt, 600 Yards hat er dann quasi schon sicher, plus mehr, plus die ganzen anderen Spiele. Okay, die nächsten Verletzungen. Cliff Averill. Haben wir da letzte Woche schon drüber berichtet? Ich vermute schon, ne?
Ich glaube, wir hatten es noch nicht, weil das ist so ein bisschen so eine Geschichte, die so ein bisschen im Nebel ist. Das Ganze ist ja schon länger her, ne? Also Jacoby Brissett hatte ihn getroffen. Ich glaube, Averill hatte versucht, Brissett zu sacken und Brissett hat sich dann, also der Quarterback der Colts, hat sich rausgewunden und ihn, glaube ich, dann mit der Ferse gegen das Kinn getreten, gehauen irgendwie. Und daraufhin hat man dann nach dem Spiel bei Averill eben so eine Nackenverletzung festgestellt, die eben auch so schwerwiegend ist, weil alles, was Nacken, Rücken ist, hat natürlich auch immer ganzen Nervenbahnen und Stränge, impliziert das Ganze. Und das kann sehr, sehr gefährlich sein und vor allen Dingen auch etwas sein, was deine Karriere beenden kann, relativ schnell. So sieht es momentan aus, als könnte Averill vielleicht seine Karriere beenden oder muss.
Ja, definitiv. Und im Zuge dessen haben jetzt die Seattle Seahawks Dwight Freeney für einen Workout eingeladen. Mein Gott, was ist denn heute los? Ich glaube, das Ganze sollte heute passieren. Vielleicht ist es auch schon passiert. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch keine Nachrichten dazu gesehen. Dwight Freeney ist ja ein Urgestein, kann man ja fast sagen. Im letzten Jahr stand er ja auch mit Atlanta im Super Bowl. Ein alter Pass-Rusher, der vielleicht so ein bisschen die Produktion von Averill auffangen kann, auch wenn er sicherlich nicht so häufig auf dem Platz stehen wird. Er ist dann eher so ein Third-Down-Guy, der dann nur für den reinen Pass-Rush am Start sein wird. Bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich meine, Dwight Freeney ist ja so eine Rückfallversicherung für die Top-Teams, ne? Er hat gesagt, so, okay, ich warte mal so ein bisschen ab. Also hat er nicht offiziell gesagt, aber ich vermute, dass das eher sich einfach sagt, okay, ich warte mal, was passiert. Vielleicht gibt es ja so einen Contender, der auf einmal dann ganz dringenden Defensive End Pass-Rusher Bedarf hat. Und dort schaut er dann mal vorbei und bietet seine Dienste an.
Ja.
Gut, bleiben wir auf der Seite des Balls. Safety Malik Hooker, der Rookie von den Indianapolis Colts, ist jetzt leider auch raus. Er hat echt eine gute Saison gespielt bis hierher. Also hat wirklich seinen hohen Draftstatus bewiesen, bisher zumindest. Und hat sich im Knie, ich glaube, das ACL gerissen, ich bin mir nicht ganz sicher. Das Kreuzband,
Ja,
Indianapolis, ne, haben wir eben schon ein bisschen angerissen.
Genau, also es ist sehr schade für ihn, weil er, wie gesagt, wirklich eine sehr gute erste Saisonhälfte auch jetzt gespielt hat. Für die Colts auf jeden Fall vielversprechend. Das, was die Colts ja auch brauchen, junge, neue Spieler. Ja, für die Colts selber ist es natürlich auf der einen Seite ärgerlich, weil er jetzt nicht mehr so viel Spielzeit sammeln kann und Erfahrungen sammeln kann, aber besser in so einer Saison als in der Saison, in der du wirklich noch um Playoff-Plätze kämpfst. So hat er jetzt sehr viel Zeit, die Verletzung auszukurieren und zum Start der Off-Season nächste Saison, also des Training Camps, wieder da zu sein.
Ja, das ist ja auch immer noch so ein Punkt, der häufig vergessen wird. Also wenn man sich das Kreuzband reißt, dann hat man, glaube ich, eine Heilungszeit von 9 Monaten oder so. Ich glaube so 7 bis 9 Monate. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber der Zeitpunkt in der Saison, wo die Verletzung auftritt, ist nicht ganz irrelevant. Also wenn man sich im letzten Spiel im Dezember meinetwegen das Kreuzband reißt, dann ist es meistens so, dass man die ganzen Training-Camp-Geschichten, die ganze Off-Season-Vorbereitung nicht so richtig mitlaufen kann. Und das ist auch schon nicht unwichtig. Ne? Da werden halt viele Spielzüge werden implementiert. Im Prinzip wird das gesamte Playbook der Saison, das Grundplaybook zumindest der Saison, erstellt. Und auch schon mal, ich glaube, zumindest jeder Spielzug wird, glaube ich, 2-3 Mal trainiert. So, wenn ich das so rum. Ja, das ist natürlich auch pro Team immer unterschiedlich. Und wenn man das verpasst, kann das durchaus auch schon, es hat auf jeden Fall auch Auswirkungen. Ne? Und dementsprechend in dem Moment Glück im Unglück, dass es wenigstens etwas früher war. Und dann dazu auch noch in der Saison, wie du gerade sagtest, die nicht unbedingt relevant scheint.
Ja, und vor allen Dingen, bei vielen ist es ja auch so, die, was du genau angesprochen hast, wenn du dir spät in der Saison dich verletzt oder am besten noch in dem, oder schlechtesten Fall noch in den Playoffs, dann ist es nicht nur so, dass du die Off-Season-Workouts verpasst und das Training-Camp verpasst, sondern häufig ist es auch so, dass dein Team aufgrund der engen Kaderplätze, sag ich mal, dich auf die Liste packen muss, der Verletzten, die ab Woche 8 dann wieder zurückkommen dürfen. Das heißt, selbst wenn du in, sagen wir mal, Woche 3 wieder fit wärst und bei 100%, darfst du erst später wieder einsteigen. Das heißt, du
die
bist
sogenannte Pup-Liste, ne?
Genau.
PUP, physically unable to perform.
Ja, genau. Und das kann ich dann auch nochmal raussetzen. Also insgesamt ärgerlich für ihn selber, insgesamt für die Colts jetzt nicht zu tragisch.
Ich denke auch. Ja, Kicker Graham, genau, von den Panthers, hat sich verletzt. Es stand in der Meldung nicht so genau drin, was es war. Eigentlich auch nicht so. Ja, es ist halt ein Kicker, ne? Das ist halt immer so eine Sache. Aber Kicker sind ja auch Menschen, wie wir auch schon hier im Podcast festgestellt haben. Carolina ist auf jeden Fall dabei und wird diese Woche ein paar Kicker, ich glaube auch heute sogar, ein paar Kicker ausprobieren, quasi zum Workout einladen. Mal schauen, was da so bei rumkommt, wie lange ausfallen wird. Guten Kicker ist halt immer dann immer so lange unwichtig, solange er kein Mist baut, ne?
Genau. Ich könnte da Aguayo und Nick Falk empfehlen, die könnten sich vielleicht nochmal ein bisschen betteln.
Die haben auf jeden Fall schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt in dieser Saison, ne? Irgendwie, ist es auch aufgefallen, dass es viel um Kicker geht diese Saison, oder kommt das nur mir so vor und ist es immer so?
Na, ich glaube, wir haben diese Saison einfach den Fall, dass wir sehr viele interessante, spannende Spiele haben, die auch relativ eng sind, von denen man nicht gedacht hätte, dass sie eng sind. Und die Kicker strugglen alle, bis auf ein paar, die wirklich durchgehend gut sind. Sie haben einige Kicker wirklich sehr viel Probleme und es gibt schon so viele Spiele, wenn ich mir das anschaue, wenn 2, 3 Field Goals verschossen werden, kann das im Grunde genommen der sozusagen Backbreaker sein oder Neckbreaker. Also kann das der Grund sein, warum du das Spiel verlierst, und Extra Points werden weiterhin gerne verschossen. Es ist einfach verdammt wichtig. Also die Special Teams insgesamt.
Ja, bei verschossenen Field Goals ist ja auch nicht immer zu vergessen. Die meisten verschossenen Field Goals sind ja immer etwas längere. Das ist dann die gute Field-Position, die man direkt dann an das gegnerische Team abgibt. Ne? Ja. Also das ist ja auch nicht zu verachten. Wenn man dann irgendwie 50 Yarder versammelt, dann startet das gegnerische Team direkt an der 40-Yard-Linie. Und dementsprechend, es ist schon sehr komfortabel. Also das ist durchaus auch ein wichtiger Faktor. Deswegen sagt ja auch Bill Belichick immer, ne, alle 3 Phasen des Spiels, ne, und er legt sehr besonders viel Wert drauf, wie wenige andere Coaches, also zumindest in der Art, wie wenige andere Coaches in der Liga, der wirklich auch das Special Teams Play sehr deutlich hervorhebt und auch seiner Zeit betrachtet, ne. Okay, dann haben wir noch 2 Punkte, und zwar einmal haben wir 2 Left Tackle, die sich verletzt haben. Ja. Einmal Joe Thomas, der seine unheimlich wunderschöne Serie von ununterbrochenen Snaps in Folge, die er auf dem Feld stand quasi, beendet hat. Er hat sich den Bizeps gerissen am Sonntag, ich glaube im zweiten Quarter, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ist natürlich für ihn persönlich sehr schade, also wirklich schon erstaunlich, wie lange er da am Stück auf dem Feld stand. Ist jetzt natürlich schon so ein bisschen älter und naja, bei Cleveland ist die Sache eh mehr oder weniger gelaufen, also ich bin da ein bisschen pessimistisch, ob dann noch mehr als oder ob überhaupt ein Sieg dann nochmal zustande kommt. Wir werden sehen. Gegen die Titans hatten sie sicherlich eine ganz gute Chance gehabt insgesamt.
Auf jeden Fall.
Was aber eine deutlich wichtigere Verletzung ist, ist Jason Peters, der Left Tackle von den Philadelphia Eagles.
Der genau, hat sich verletzt. ACL und MCL war das, glaube ich, ne? Und auch raus für die Saison, so wie Thomas. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, weil die Eagles, ja, sind das beste Team in der NFC, steuern auf die Playoffs zu und vielleicht auch noch deutlich mehr. Und er ist mit Joey Thomas vielleicht, ja, der beste Left Tackle und hat auch diese Saison wieder sehr, sehr gut gespielt. Und man hat es auch in dem Spiel, wenn wir nachher noch dazu kommen, gesehen, was der Ausfall von ihm bedeutet. Der ist wirklich verdammt stark und das ist wirklich ein ganz, ganz herber Verlust für die Eagles.
Das denke ich auch. Also, die starke Offensive Line und gerade auch Jason Peters ist ein großer Bestandteil von dem Erfolg von Philadelphia gewesen. Man wird sehen müssen, was sie da machen, ne? Ob sie wer jetzt erstmal die Position des Left Tackles einnimmt, da war man sich auch noch nicht ganz sicher oder ein Trade ist relativ unwahrscheinlich, ne? Aber gut, es ist eine Sache, damit muss man halt umgehen. Das ist Football. Und man wird sehen, ob Carson Wentz quasi dann mit einer etwas angepassten Offensive Line auch noch so gut zurechtkommt und auch weiterhin so überragend gut spielt, wie er es im Moment tut.
Ja.
Okay, und dann jetzt noch schnell der letzte Verletzungspunkt, auch von Philly. Linebacker Joan Hicks hat sich die Achillessehne gerissen.
Ja, auch ein, vielleicht nicht ganz so schlimm wie Peters, aber auf jeden Fall auch ein sehr, sehr herber Verlust. Er ist wirklich ein großer Bestandteil der Defense der Eagles und wird da sehr viel eingesetzt. Er ist sehr gut in der Pass-Coverage, aber auch sehr, sehr gut in gegen den Lauf. Er hat sehr viele von diesen Run-Blitzes gegen den Lauf, aber auch sehr viel Sex schon. Also er ist wirklich so ein All-Around Linebacker, der alle drei Downs spielen kann für die Eagles und sehr, sehr wichtiger Linebacker, der sowohl gegen den Pass auch gegen den Lauf und auch in verschiedenen Blitzschemata auf jeden Fall sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig ist. Und er ist auch raus für die Saison.
Ja, da muss man mal gucken, wie es mit Philly dann weitergeht. Ich fand, das ist ein sehr erfrischendes Team, muss ich sagen. Also mich machen sie doch zufrieden im Moment. Gut, jetzt haben wir schon wieder relativ viel Zeit verplappert und wollen nochmal direkt zu den News weiter rübergehen. Zum einen, wir hatten ja schon mal über Chris Long geredet, jetzt sind wir schon wieder in Philadelphia, der Pass-Rusher, der von den New England Patriots rübergekommen ist diese Saison. Und zwar hat er ja die ersten 6 Game-Checks, also das Gehalt seiner ersten 6 Spiele, gespendet, um quasi sozial schwachen Familien, Kindern Bildung zu ermöglichen. Okay, das hätte man irgendwie insgesamt ein bisschen schöner formulieren können, aber gut, was passiert ist, ist rübergekommen.
Man kann sagen, er hat Stipendien finanziert in Charlottesville und Umgebung.
Genau. Genau, und jetzt hat er das ganze Programm nochmal erweitert und er spendet die nächsten 10 Spielchecks auch nochmal dazu. Das heißt, er wird sein komplettes Jahresgehalt spenden für den guten Zweck und ich glaube jetzt mittlerweile zu allen, an alle Orte, wo er, glaube ich, gespielt hat, also jetzt nicht mehr nur dort in der Umgebung von Philadelphia, sondern auch in New England und wo war er vorher nochmal?
St. Louis. Sind es ja die LA Rams, also mal gucken, wo es da
aber gibt. Da kann St. Louis nochmal ein bisschen davon profitieren. Ja, sehr schöne Nachricht, also ich finde sowas ist immer besonders schön und auch wertvoll, sodass man das durchaus auch nochmal hier erwähnen kann. Weiter geht's. Jetzt haben wir eine nicht so schöne Nachricht für die Oakland Raiders und zwar ist Marshawn Lynch für ein Spiel suspendiert worden. Felix.
Also eine total strange Situation. Marshawn Lynch, der generell ja sehr, sehr enttäuscht, keinerlei sportlichen Erfolg vorweisen kann. Also wir warten bisher immer noch auf den nächsten Beast-Mode sozusagen Anfall von ihm. Er hat bis jetzt nichts großartig zustande gebracht, aber dann beim letzten Spiel gegen die Chiefs hat er versucht, seinen Cousin Peters, der Cornerback der Chiefs, zu beschützen, denn der hatte einen Late Hit gegen Derek Carr, den Quarterback. Wie es dann so ist, die Offensive Line fühlt sich natürlich verantwortlich für ihren Quarterback und die sind dann auf Peters losgegangen. Marshawn Lynch, der bei dem Spielzug gar nicht auf dem Feld stand, ist dann von der Seitenlinie aufs Spiel gerannt, was schon mal eigentlich ein Penalty ist, weil du das nicht darfst, und hat dann versucht, so ein bisschen die Streitlinien auseinanderzubringen, dachte man erst, aber dann hat er quasi einen Referee, der sich ihm so ein bisschen in den Weg gestellt hat, am Schlawittchen gepackt und dann aus dem Weg geschoben. Und das führte dann zur sofortigen Suspendierung beziehungsweise ja Disqualifizierung vom Spiel. Also eine höchst blöde, muss man sagen, Aktion von Marshawn Lynch. Ein Referee darf man in keinster Weise anfassen. Und das wissen eigentlich auch alle Spieler.
Ja, ich meine, das ist ja auch in jedem Sport so. Also abgesehen vielleicht jetzt in der WWE, da ist das vielleicht ein bisschen anders. Aber das ist wirklich jetzt
auch nicht so. Da freut sich der Referee, wenn er auch noch einen aufmacht.
Wenn er nicht immer nur irgendwie komisch gucken muss und ob alles in Ordnung ist. Ja, also sehr, sehr merkwürdig. Ja, mein Gott, es ist ja nicht so, als wenn er da irgendwie jetzt auf dem Spielfeld keine Ahnung, um sein Leben fürchten muss, dass dann Marshawn Lynch ihm zur Seite beistehen muss, also zur Seite stehen muss. Fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Gut, man weiß, wie Marshawn Lynch ist. Er ist halt besonders in vielerlei Hinsicht. Das wusste man sicherlich auch in Oakland, aber trotzdem dürfte man nicht so ganz zufrieden damit sein. Und ja, sportlich sagtest du, er hatte die ersten beiden Spiele waren, glaube ich, ganz gut, ne? Und danach ist es doch deutlich abgefallen. Also im Prinzip, seitdem er an der Seitenlinie getanzt hat in Woche 2 gegen die Jets, war das, glaube ich. Das ist ja so irgendwie doch relativ rumgegangen, das Bild, ist da nicht mehr viel passiert. Jetzt wird nächste Woche auf jeden Fall erstmal auch nichts passieren und mal gucken, wie es danach weitergeht.
Genau, er ist jetzt für ein Spiel gesperrt, das kann man noch dazu sagen. Er geht dagegen vor, wo ich sagen
muss, das ist schon durch. Das ist schon durch. Okay. Ja, das ist heute durch.
Okay, gut.
Na gut.
Ja gut, also es ist
auf jetzt auch vor Gericht ziehen oder so, aber das
wird wahrscheinlich. Es ist eine saublöde Aktion und Marshawn Lynch entpuppt sich mehr und mehr zu einem reinen Marketing-Gag der Oakland Raiders, um die Fans ein bisschen zu beruhigen vor dem Wechsel nach Las Vegas.
Ja, es ist ja so eine typische Feel-Good-Story, ne? Ich meine, er kam ja daher und ist ja auch sehr vokal darum, wenn es um Oakland selber geht und so. Insofern, naja, okay. Ja, dann auch so ein bisschen schwieriger Fall. Metivius Bryant von den Pittsburgh Steelers hat ja quasi darum gebeten, dass er getradet wird. Und dann hat er wieder gesagt, dass er doch nicht darum gebeten hat. Und dann hat er gesagt und wieder doch durchblicken lassen, dass er es will. Dann hat er seine Teammates beleidigt bei Social Media. Ich glaube bei Instagram. Ich weiß es nicht ganz genau. Und jetzt hat Mike Tomlin, der Coach von den Pittsburgh Steelers, gesagt, dass er nicht verfügbar ist für einen Trade und hat jetzt auch eben nochmal in einem Statement gesagt, bla bla bla, ich habe gerade Wichtigeres zu tun, wir spielen gegen Detroit und da muss ich mich jetzt gerade um kümmern und natürlich ist Matthias Bryant auf meiner Agenda drauf, aber ganz ehrlich, nicht ganz weit oben, Punkt.
Ja, Matthias Bryant tut sich keinen Gefallen, also er sollte vielleicht mal versuchen, meine Saison komplett durchzuspielen, nicht gesperrt zu sein. Denn seinen Marktwert, den hat er sich ja selber schon so ruiniert, dass es jetzt auch noch schwieriger wird, wenn er quasi sein Trade jetzt wirklich öffentlich auch noch fordert und sagt, ich will hier weg, weil er eben mit seiner Rolle unzufrieden ist und die anderen Receiver eben deutlich mehr Snaps bekommen, als er den Ball häufiger bekommen. Aber er tut sich damit natürlich keinen Gefallen, denn ist die Frage, wer ihn nimmt.
Ja, das stimmt. Also tendenziell in der Saison für so einen Spieler zu traden. Klar, er ist jetzt, glaube ich, in seinem letzten Jahr. Das heißt, nächstes Jahr wird er ein Free Agent sein. Da könnte man natürlich dann gucken, wenn man jetzt einen wirklichen Bedarf an einem Wide Receiver hat, zu sagen, okay, so teuer wird er nicht sein. 5th-Runden-Pick vielleicht, 6th-Runden-Pick. Mhm. Mehr kann ich mir schlecht vorstellen. Gerade halt, weil er nur noch laufende Saison und beim Heimatteam Probleme. Das senkt natürlich den Wert auch enorm. Gut, und dann könnte man gucken, wie er sich in dem neuen Team verhält, ob es möglich ist, ihn quasi zu verlängern, ob das sinnvoll ist, ob er sich gut eingefügt hat. Das ist natürlich dann schon von Vorteil, wenn man dann quasi nochmal so eine halbe Saison dazu hat, wo man ihn dann so evaluieren kann. Aber tendenziell, tja, ich weiß es nicht. Gut, das ist natürlich auch im Interesse von Pittsburgh zu sagen, wir haben kein Interesse, ihn zu traden, um den Preis hochzutreiben.
Klar.
Okay, ja, dann lassen wir das erstmal für die News, würde ich sagen. Mhm. Und können so ein paar lustige Facts in den Raum werfen. Erstmal noch nicht mal unbedingt ein lustiger Fakt, aber schon ein bisschen kurios. Die AFC East hat im Moment die meisten kombinierten Siege, also aller ihrer Teams, mit 16 und die höchste den höchsten Gewinnprozentsatz. Das ist dieses Ami-Ding, das ist in Deutschland irgendwie nicht so ganz so bekannt, aber die haben halt 0,571%, 0,57 Also, ne, 57% der Spiele, so rum. 57% der Spiele gewinnt die AFC East in der NFL. Das ist die beste Division im Football, wenn man nach der Metrik quasi geht. Und das ist ja auch schon etwas, was man vor der Saison, ja, was die wenigsten vermutet hätten. Ja?
auf gar keinen Fall. Also, wenn ich es von einer Division nicht geahnt hätte, dann von der AFC East. Aber es ist wirklich erstaunlich. Also, die Bills, die schlagen sich wirklich extrem gut. Die Defense der Bills ist wirklich so viel besser, als sie jemals unter Rex Ryan war. Die sind wirklich sehr, sehr stark. Ja, und Miami gewinnt irgendwie Spiele. Wie sie es schaffen, weiß ich auch noch nicht so ganz. Aber ich meine, allein wenn man sich jetzt anguckt, die Atlanta Falcons, letztjährige Super Bowl Contender und im Super Bowl mit dem MVP Matt Ryan und der High-Scoring Offense, verlieren zu Hause gegen die Dolphins aus der AFC East und dann verlieren sie in der Woche darauf gegen die Patriots aus der AFC East. Das ist natürlich schon eine Hausnummer.
Ja, und gegen die Bills haben sie auch verloren, ne? Also stimmt, bis jetzt haben die Atlanta Falcons gegen drei Teams auf der AFC East verloren. Ja gut, gegen die Jets spielen sie noch. Mal gucken, was das so bringt. Also schon, ja, schon irgendwie erstaunlich. Und ich weiß eigentlich auch nicht. Irgendwie habe ich... Ich mache ja das, wir machen das jetzt das erste Mal diese Saison mit diesem Podcast und dementsprechend betrachten wir die Liga ja auch anders. Und bei mir ist es zumindest so, dass ich oft merke, dass ich irgendwelche Prognosen habe, Prophezeiungen habe, ob sie jetzt innerlich sind oder hier im Podcast. Und man merkt halt oft, wie oft die dann doch falsch sind. Aber wie oft das nicht nur bei einem selber ist, sondern irgendwie bei allen Analysten, auch den USA selber. Das ist schon immer so ein bisschen komisch und da muss man sich, glaube ich, einfach dran gewöhnen.
Ja.
Gut, willst du noch einen reinwerfen?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe nämlich auch das Spiel gesehen der Chargers gegen die Broncos, der Shootout bzw. Shutout. Die Chargers extrem stark und extrem stark einfach die Defense der Chargers. Und da sind zwei Spieler ganz besonders hervorzuheben, nämlich Joey Bosa und Melvin Ingram. Und der lustige Fact dabei ist, wenn sie ihr eigenes NFL-Team wären, also nur die beiden, dann hätten sie mehr Sex als 20 andere NFL-Teams, die beiden nur kombiniert. Und das ist, also die beiden sind wirklich unglaublich. Also sie werden auch super eingesetzt bei den Chargers. Manchmal tauschen sie quasi die Positionen, dann spielt der eine links End und der andere auf der rechten Seite. Manchmal tauchen sie beide auf der gleichen Seite auf und man hat das gegen die Broncos gesehen. Egal, bei jedem Snap, bei dem quasi ja, Passversuch sich angedeutet hatte, waren entweder Bosa oder Melvin Ingram zur Stelle und entweder haben sie den Pass beeinflusst direkt oder haben einen Sack gehabt, haben den Quarterback gehittet. Also die beiden sind wirklich unglaubliches Duo da.
Ja, die machen gerade einen echt guten Job und ich bin mal gespannt, wie das nächste Woche wird gegen die New England Patriots, die nun ja im Moment nicht unbedingt die beste Offensive Line mal wieder haben, also zumindest Probleme haben auf der Tackle-Position. Das wird spannend zu beobachten sein, wie da der Pressure ist, den Tom Brady über sich ergehen lassen muss und wie das Spiel beeinflussen wird.
Mhm, auf jeden Fall.
Dann schmeiß ich noch einen rein und du danach noch einen?
Gerne.
Okay, und zwar haben am Sonntag, glaube ich, ja, ich weiß nicht genau, von wann die Stat war, beziehungsweise wann ich mir das notiert habe, 7 NFL-Teams haben es nicht geschafft, einen offensiven Touchdown zu erzielen am Sonntag. Das ist, nochmal eben kurz die Verknüpfung dazu, das ist das die meisten Teams seit dem 16. Dezember 2001, da waren es auch 7. Also 7 Teams, die es nicht geschafft haben, einen Offensive Touchdown zu erzielen, das ist schon, ja.
Das ist extrem, wenn man sich vor allen Dingen auch vor Augen führt, dass 2001 ist ja, das hatten wir auch schon so oft hier im Podcast, ist so deutlich leichter war zu verteidigen, weil eben gerade die Defensive Backs noch sehr viel mehr durften, was ja so ein bisschen so dieses Handgefecht angeht bei Passversuchen. Da wurden sehr, sehr wenige die Defensive Pass Interference Calls sozusagen angebracht. Das heißt, wenn man sich das vorstellt, ist es noch erstaunlicher, weil heutzutage ist es ja relativ einfach für die, ja, das heißt einfach, aber es ist deutlich leichter für die Offense über den Pass Yards zu erzielen punkten, ne? Und dann auch eben zu punkten, weil es für die Defensive Backs eben sehr, sehr schwer geworden ist. Und von daher ist es extrem.
Das finde ich auch, definitiv.
Ja, aber das wird auf jeden Fall noch so weitergehen. Es zeigt sich ja seit Woche 1, dass Card Offenses, die, von denen wir gedacht haben, die marschieren durch die Liga, ob es jetzt die Patriots sind, ob es die Falcons sind, von den einen haben wir gesagt 16-0 und von den anderen haben wir gesagt, okay, können sie quasi ihren Rekord nochmal brechen und noch mehr Yards produzieren. Naja, hat man jetzt gesehen, dass sie einfach sehr viel Probleme haben. Vielleicht letzter Random und Fun Fact, zwar für alle Fans der Giants eine nicht so erfreuliche Nachricht. Die Giants sind 8-8 in ihren letzten 16 Spielen, 58-58 in den letzten 116 Spielen und 71-71 in ihren letzten 142 Spielen. Also 71 Siege zu 71 Niederlagen in 142 Spielen. Das ist eine unglaublich traurige Stat. Also schlimmer geht's eigentlich gar nicht, weil das heißt einfach nichts anderes als dein Team ist absolutes Mittelmaß.
Ja, also schlimmer geht's nicht, würde ich nicht sagen. Also wenn ich mir die Browns in der Zeit angucke, die wären dann wahrscheinlich in der Zeit ja, so, ne? Ja. Kannst dir ja vorstellen, vielleicht 40-100 oder so oder 30-100 in dem Bereich.
Ja.
aber ja, klar, das ist wirklich absolutes Mittelmaß. Du sagst es gerade schon. Und das mit einem, ja, mit einem Quarterback, von dem man das eigentlich irgendwie nicht so erwartet hätte, der eigentlich auch mehr kann als absolutes Mittelmaß zu sein, wenn er das entsprechende Team um sich herum hat. Oder hatte, sagen wir es mal lieber so. Ja, schon lustig.
Auf jeden Fall.
Okay, ja, dann werden wir jetzt mal hier das Segment abschließen, das sehr lange Segment, und dann zu den Spielen rübergehen. Bis gleich. So, dann machen wir jetzt mal direkt weiter mit den Spielbesprechungen. Allerdings habe ich zuvor noch eben Breaking News. Eigentlich bräuchten wir jetzt noch so einen richtig flashing Breaking News Sounddrop. Kommt vielleicht nochmal irgendwann, aber...
Mache ich ja. Für nächste Woche, mache ich klar.
Wunderbar. ja, Breaking News. Ja, es sind Breaking News, aber es ist nicht so richtig relevant. Es geht eigentlich nur darum, dass die Carolina Panthers tatsächlich auch Aguayo zum Workout für den offenen, vakanten Kicker Job eingeladen haben, beziehungsweise diese Woche einladen werden. Das heißt, die Aguayo-Story geht weiter.
Ja, sehr schön.
Gott sei Dank, nicht wahr?
Ja.
Okay, ja, dann fangen wir mal mit dem ersten Game an. Wir sind ja schon wieder ein bisschen weit in der Zeit. Ich sollte das vielleicht auch nicht immer so häufig erwähnen. Das ist, naja, egal. Und zwar Kansas City gegen die Oakland Raiders. Das Spiel ist 30-31 ausgegangen. Das heißt, die Oakland Raiders haben es wirklich mit einem Nailbiter-Finish, wie es so schön immer heißt, mit einem Fingernägel-Kau-Finish. Ende. Ja, es lässt sich nicht alles aber so gut vom Englischen ins Deutsche übersetzen. Mit auf jeden Fall mit einem sehr spannenden Ende quasi, in dem quasi 5 Versuche gebraucht wurden, um den entscheidenden Touchdown zu erzielen. Ja, es waren 5, glaube ich, ne? War schon sehr kurios. Ich kann das mal eben kurz zusammenfassen. Das erste Play war von der 11-Yard-Linie, 4. Versuch von den Oakland Raiders. Ein Touchdown-Pass zu Jared Cook, der overturned wurde, weil er nämlich kurz vorher gelandet ist. Dementsprechend haben sie dann den 2. Versuch gestartet von der 2-Yard-Linie oder so, glaube ich. Wurde auch overturned, also quasi abgesprochen, ne? Also ein stehender Touchdown quasi weggewischt. Das dritte Play, Jared Cook hat den Ball gedroppt, aber es gab eine Penalty, sodass dann quasi ein untimed down, so nennt sich das Ganze, dann gespielt wurde. Das heißt, dass quasi nochmal ein Versuch gestartet wird, dass ein Versuch das angreifende Team nochmal hat, einen Spielzug quasi mit einem Touchdown oder halt Field Goal oder wie auch immer dann zu beenden, obwohl keine Zeit mehr vorhanden ist. Das, war dann diesmal in dem Moment kein Touchdown, aber Oakland wurde schon wieder durch eine Penalty gerettet, sodass dann Spielzug 5 zustande kam, also noch ein untimed down, in dem dann tatsächlich Derek Carr den Ball an den Mann bringen konnte und der Mann war dann in dem Moment Michael Crabtree. Also ein, ja, schon sehr spannendes Ende. Sowas sieht man nicht so häufig. Ich glaube, das letzte untimed down, das ich gesehen habe, war 2013, als die Patriots gegen die Carolina Panthers gespielt haben. Obwohl, nee, da hätte es eins geben müssen. Ach, ich weiß es nicht. Felix.
Ja, ich war auch völlig geflasht. Also das habe ich auch noch nie gesehen, dass es quasi im Grunde genommen drei Untimed Downs gibt in dem Spiel. Es war wirklich, also du hast immer gedacht, okay, das war's jetzt. Dann kam noch eine Flagge und dann gab's noch mal einen Spielzug. Es war wirklich extrem. Also ich habe nicht dran gedacht, dass die es dann noch hinbekommen. Zumal das auf beiden Seiten ja relativ ja larifari war so ein bisschen. Also die Kansas City Chiefs haben mehrere Flaggen produziert, mehrere Penalties produziert, aber auch die Raiders ja auch. Also mit dem ersten Versuch auf Michael Crabtree hat er eine ganz offensichtliche Offensive Pass Interference gehabt. Und die Raiders hatten eigentlich keine Zeit mehr und es sah jetzt nicht so aus, als würden sie es hinbekommen, aber dann ein guter, wirklich sehr guter Spielzug, der sehr hauchdünn geklappt hat. Also es war schon wirklich bemerkenswert. Habe ich so auch noch nie erlebt, dass das funktioniert hat. Aber insgesamt war es natürlich ein super Spiel für die Raiders vor heimischer Kulisse. National Televised Game, also vor großer Audience, vor großem Publikum, das Ganze. Und da haben sie endlich mal ein bisschen das gezeigt, was man sich vor der Saison von ihnen versprochen hat. Nämlich, dass sie Amari Cooper und Derek Carr eben ja viele Yards auf zustande bringen, viele Touchdowns zustande bringen und eben die Offense das Team trägt. Und ja, das hat man auf jeden Fall gesehen. Auf der anderen Seite ist es so ein bisschen ernüchternd für die Kansas City Chiefs, die nicht schlecht gespielt haben, auch wirklich sehr selber sehr explosiv waren in der Offense, aber jetzt das zweite Spiel in Folge verloren haben. Und es ist, ja, es wird immer so schön gesagt, nur eine Copycat League, eine Liga, in der quasi Teams versuchen, gute Sachen, die funktionieren, abzugucken bei anderen Teams. Und das hat man jetzt gesehen bei den Kansas City Chiefs, die ja in der Woche davor gegen die Pittsburgh Steelers verloren hatten. Und die Raiders haben im Grunde genommen versucht, die gleiche Defense zu spielen gegen die Kansas City Chiefs. Und das hatten wir letzte Woche schon besprochen. Es funktioniert wohl. Also es ist wohl sozusagen der Schlüssel, um die Kansas City Chiefs zumindest in Schach zu halten und sich selbst die Möglichkeit zu geben, ein Spiel zu gewinnen.
Ja, das kann man durchaus so sagen, wobei Tyreek Hill ein unheimlich starkes Spiel wieder hatte. Er hat 125 Passing Yards gefangen und gelaufen ist er für, so mal kurz schauen, nur 7 Yards, okay, das war jetzt nicht so überragend. Aber gut, Kansas City hat halt eine unheimlich starke Offense und 30 Punkte erzielen zu lassen, da wäre ich dann als Defense nicht unbedingt zufrieden. Aber wenn man gewonnen hat, zum einen ist das durchaus dann okay und zum anderen bei so einer starken Offense kann man auch nicht unbedingt erwarten, dass man sie unter 30 Punkten hält. Das ist schon wünschenswert und vielleicht kann man es auch erwarten. Ja, weiß ich nicht. Aber gerade Oakland, die defensiv ja durchaus Probleme haben, konnten da durchaus vortreten. Und gerade auch Navarro Bowman, den sie jetzt gerade erst letzte Woche gesigned haben und der, glaube ich, auch sogar nur 2 Tage, ich glaube, Dienstag wurde er gesigned, Donnerstag war er schon gespielt, hat 11 Tackles gemacht. Das ist schon ein ziemlich guter Wert und hat auch direkt in dem Spiel den grünen Dot bekommen. Das heißt, er war quasi der Defensive Quarterback und hat die Spielzüge in seinen Helm angesagt bekommen und dann an die Defense weitergeleitet. Das ist schon, das fand ich schon sehr merkwürdig.
Mutig, ne? Also jemand, ja, der seit 2 Tagen da ist. Das kann natürlich auch dafür sprechen, dass sie eine ziemlich Base-Defense spielen, also dass es jetzt nicht zu kompliziert ist, weil sonst hätte er es nicht in 2 Tagen irgendwie reinbringen können in seinen eigenen Kopf. Von daher, ja, wenn das so aufgeht, dann auf jeden Fall. Also ich meine, sie haben, und das meinte ich gerade, ja auch relativ Base gespielt. Also sie haben wirklich versucht, mit ihrer Front, die ja jetzt auch nicht schlecht ist, mit Khalil Mack quasi die Offensive Line der Chiefs unter Druck gesetzt und haben dahinter dann eben in so eine relativ aggressive Zonenverteidigung gespielt, so wie eben auch die Steelers häufig. Das hat eben auch zu großen Teilen funktioniert. Also
ja, Khalil Mack hat wieder echt ein starkes Spiel gemacht. Du sagtest eben schon, Amari Cooper ist gut aufgefallen. Er ist echt gut aufgefallen, hat 210 Yards Passing empfangen. Also ich glaube, das ist mit Abstand sein bestes Spiel diese Saison. Er ist in dieser Saison doch sehr stark abgetaucht. Schon ein interessantes Spiel und es wirft wieder mal viele Fragen auf, wie es irgendwie insgesamt in der NFL aussieht. Ne? Also ich meine, Kansas City durchaus nach der Niederlage letzte Woche sind sie so ein bisschen vom Thron gefallen, gestürzt worden, aber man hat natürlich sich auch die Frage gestellt, gut, wie fangen die sich, wie spielen sie weiter? Ist das nur so ein schlechter Tag gewesen oder sind sie wirklich nicht so gut? Und jetzt geht es im Moment eher in die Richtung, als seien sie nicht so gut. Muss man mal schauen, wie es weitergeht, ne?
Ja, also ich bin auch gespannt. Also es ist völlig offene AFC, würde ich sagen jetzt.
Genau. Ja, wir hatten ja eben schon über Marshawn Lynch gesprochen. Ja, ist rausgeflogen in dem Spiel. Hat er nun wirklich seinem Team Bärendienst erwiesen. Genau. Und?
Ja, das würde ich sagen, war es soweit. Ne? Also wie bei Marshawn Lynch ist halt auch die Sache, er hat jetzt in dem Spiel vorher jetzt auch nicht irgendwie so die Yards aneinander gestrickt, sondern war ja auch relativ unauffällig. Von daher in der zweiten Halbzeit, die Raiders waren sowieso drauf getrimmt, mit Terry Carr das Spiel zu leiten. Und von daher war es der Verlust, glaube ich, nicht so groß, aber es war halt einfach eine dumme Aktion.
Ja, das können wir vielleicht noch eben schnell dazu abschließend sagen. Derek Carr hat jetzt gerade von den Statistiken her jetzt nicht unbedingt ein überragendes Spiel gemacht. Das hat er geworfen. 417 Yards ist natürlich viel, 29 von 52, das ist okay. Waren ein paar Bälle dabei, die durchaus intercepted hätten werden können, müssen, sollen. Pünktchen, 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 ich rede extra leise. Ja, gut, ne, es ist, wie es ist. Aber er hat das Spiel so gewuppt, wie er es wuppen musste. Ne? Also insofern, das ist natürlich auch irgendwo eine Leistung.
Ja.
Okay, machen wir weiter mit dem Sunday Night Game. Wenn ich jetzt singen könnte, dann würde ich den schönen Sunday Night Jingle einsingen.
Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall immer schön, wenn man lange wartet, bis es dann endlich 2:30 ist und dann fängt sozusagen das Spiel an mit dem Sunday Night Intro von NBC. Ja, eine ziemlich nebelige Angelegenheit, ne?
Schöner Wortwitz, schöner Wortwitz. Durfte man durchaus sich einige von der Art und Weise auf Twitter und auch im Fernsehen anhören. Das ist, das Kurioseste im Spiel war der Nebel. Ja, könnte man so sagen, ne? Also so dichten Nebel in einem Spiel habe ich noch nicht gesehen. In der zweiten Halbzeit fing es an, dass es wirklich sehr nebelig wurde in Foxborough. Und ich glaube dann so Mitte des dritten Quarters fing es dann wirklich so an, dass selbst die Kameras, die halt von oben, die Seitenlinienkameras, die konnten nicht mehr benutzt werden, weil man einfach stumpf nichts mehr gesehen hat. Also es war wirklich so, dass man dann, ich glaube, dann diese Spider-Cams haben die dann hauptsächlich benutzt, um das Spiel zu übertragen, was auch mal eine andere Blickweise war und ich fand die auch durchaus ansprechend, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall, sehr gut. Das war auf jeden Fall schön zu sehen, weil man eben genau gesehen hat, was der Quarterback sieht.
Genau.
Das war echt ganz spannend, was man ja sonst nur beim Game Pass zum Beispiel in dieser Coaches View hat. Genau. Auf jeden Fall sehr cool. Ich habe mich so ein bisschen gefragt beziehungsweise gewundert, dass bis heute die Colts sich noch nicht gemeldet haben und gesagt haben, dass wahrscheinlich der Nebel von den Patriots verursacht worden ist.
Hat nicht, Julio Jones hat auch nach dem Spiel gesagt, so ja bla bla bla, ist ja natürlich klar, dass der Nebel ist von den Patriots gemacht, die Militia, also die Milizen, die quasi so maskottchenmäßig bei den Patriots immer in der Endzone stehen und nach jedem Touchdown, jedem Field Goal quasi eine Salve Musketenschüsse, natürlich ohne Kugeln, abschießen und das ist immer doch sehr nebelig, aber naja, das fand ich schon eine ziemlich bescheuerte Aussage, weil gut, das mag zwar sein, dass es den Nebel insgesamt ein bisschen verschlimmert hat, aber so minimal und ja, naja, und dann sowieso dann die Niederlage dann darauf irgendwie damit zu rechtfertigen, das ist jetzt auch nicht unbedingt eine gute Qualität ist, ne?
Also man hat gesehen aus der Spider-Cam, dass die Spieler genug Sicht hatten und unten auf dem Spielfeld war auf jeden Fall gute Sichtverhältnisse. Und man hat gesehen, das, was wir schon angesprochen haben, die Atlanta Falcons mit ihrem neuen Offensive Coordinator schaffen es nicht, quasi an die letzte Saison anzuknüpfen. Sie wirken so ein bisschen gehemmt, beziehungsweise auch nicht so variabel, nicht so kreativ in dem Play-Calling. Und ja, die Patriots haben quasi ihren Stiefel wieder runtergespielt, den sie gerne gegen solche Teams spielen, indem sie quasi einfach den besten oder die größte Waffe des Gegners versuchen auszustellen. Und das war dann in dem Moment klar Julio Jones, der immer gedoppelt wurde. Und man muss aber auch sagen, von den Corners der Patriots, die eigentlich, also Bademosi, der eigentlich ein Special Teamer ist, und auch Jones, der eigentlich auch größtenteils, vielleicht der vierte Cornerback im Kader, die haben das auch sehr, sehr gut gemacht. Also die haben da wirklich das sehr gut kommuniziert. Von daher, und die Patriots selber haben jetzt nicht überragend gespielt, aber die haben einfach den Stiefel runtergespielt.
Ja, Überragend. Ja, stimmt, da würde ich dir recht geben. Aber man muss auch dazu sagen, die haben, ich glaube, haben sie 16-0 haben sie geführt, glaube ich, mitten in der zweiten Hälfte, ne? Dementsprechend nimmt man dann natürlich dann auch logischerweise den Fuß so ein bisschen vom Pedal und spielt dann eher so auf schnelles Game beenden, anstatt jetzt noch irgendwie viele Punkte ans Brett zu nageln. So dass ich dann insgesamt doch schon sagen würde, das war ein unheimlich starker Teamsieg. Im Prinzip ist das Team gewesen, das man eigentlich vor der Saison irgendwie erwartet hätte. So habe ich irgendwie das Gefühl.
Ja, auf jeden Fall. Also die Defense, die gut spielt, jetzt nicht überragend spielt, aber zumindest ja unauffällig gut spielt und die Offense eben in der Lage ist, Punkte zu produzieren. Und ja, was man gesehen hat, was man diese Saison ja leider noch nicht so häufig sehen durfte, ist, dass quasi alle vier Running Backs, von denen man vor der Saison gedacht hat, okay, was machen die eigentlich mit den ganzen Running Backs, haben alle ja produziert, also haben alle quasi ihren Teil dazu beigetragen und die Patriots konnten da wirklich sehr, sehr viele verschiedene Sachen machen mit diesen vier Running Backs, die ja auch alle unterschiedlich sind.
Ja, insgesamt sind sie auch 36 Mal gerusht, beziehungsweise wenn man Tom Brady rausrechnet, sind sie 31 Mal gerusht für 162 Yards. Das ist so ein Average, jetzt muss ich das von Tom Brady, ja, ungefähr 4,6, 4,7 Yards, diese errushed sind pro Attempt. Das ist ein guter Wert. Also das ist kein überragender Wert, aber für New England oder für New England Verhältnisse ist es, glaube ich, sogar ein überragender Wert, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das mit Sicherheit. Also vor allen Dingen, weil sie ja sonst wirklich das Laufspiel in häufig eben dafür benutzen, um ihre Play-Action-Spielzüge zu kreieren und sonst eben das Laufspiel benutzen, um das Spiel zu beenden oder eben auch das Laufspiel benutzen, um, wenn sie einfach merken, okay, wir können hier 20, 30 Mal rushen, dann benutzen sie das Laufspiel auch sehr gerne. Aber ich glaube, dieser normale Gameplan der Patriots sieht das eher nicht so vor.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, warum auch, ne? Allerdings ist es wirklich schön. Das ist wirklich so wie so ein Schweizer Offiziersmesser, diese ganzen Running Back Optionen, die Patriots da haben, mit Dion Lewis, der durchaus ein guter Hybride ist, ne? Also der sowohl als Satellite Back eingesetzt werden kann, also gut Pässe empfängt, guter Passblocker ist und in diesem Spiel auch wirklich sehr gut gerusht ist, also 5,8 Yards hat er im Average erlaufen. Dann Rex Burkhardt, der dann eher so in Richtung Pass-Empfänger wieder geht. Mike Gillisley, der so der typische Pounding Running Back ist quasi, das Workhouse Back. Und James White halt seit Jahren ja schon in New England der typische Third Down Running Back ist, der dann entweder für die Pass Protection oder für die Wheel Routes oder in der Flat unterwegs ist. Also das durchaus interessanter Punkt, den du da anbracht hast, den ich jetzt vielleicht sogar auch ein bisschen übersehen hätte mit dem Rushing und den Running Backs.
Gerne, gerne dafür.
Wunderbar. Ja, Atlanta, wollen wir da noch was rausheben? Ja, der Fourth Down, das Fourth Down Play.
Unglaublich.
Ja, also da habe ich auch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Also das ist 4 und ungefähr 1 Yard, ne?
Ach so, ja, okay.
Genau, also ne, also 4. Versuch, ungefähr 1 Yard, dass man den ausspielt, das ist, kann man durchaus machen. Ich glaube, Atlanta hatte ja vorher schon 2 Fourth Down Plays versucht. Mhm. Einmal sind sie gescheitert, einmal haben sie es geschafft, ne? Ja, auf jeden Fall, genau. Und dann stehen sie an der Goal-Line, 1 Yard davon entfernt. Und was machen sie? Spielen Jet Sweep auf Taylor Gabriel, wo ich mir einfach nur denke, wie kann man nur sowas machen? Und der verliert dann am Ende auch 7 Yards. Ein Jet Sweep an der Goal-Line, da hätte man doch genug andere Möglichkeiten gehabt, ne? Entweder man sucht schon Julio Jones oder Mohamed Sanu. Oder man versucht es mit Devonta Freeman. Also
da, ich würde da dreimal hintereinander, wenn ich in dieser Situation wäre und ich hätte Jones in meinem Team, ich würde dreimal so ein 50-50-Ball einfach in seine Richtung werfen und man hat es bei seinem Touchdown gesehen, die Chance, dass er einen von diesen drei Bällen sich aus der Luft schnappt, die ist einfach viel, viel größer als alles andere. Deswegen verstehe ich das Playcalling da überhaupt nicht. Und wenn du von den vierten Versuchen sprichst, also Fourth End, die haben ja in der ersten Halbzeit auch den ersten überraschenderweise dann ausgespielt und auch dann erlaufen durch Ryan. Aber der zweite, kurz vor Ende der Halbzeit, 4. und 6. war das, glaube ich, mitten auf dem Feld, anstatt zu punten und zu sagen, okay, wir hoffen jetzt, dass die Defense uns quasi in die Halbzeit rettet, versuchen sie den wieder auszuspielen. Ein relativ, ja, komischer Playcall auch, der Ball relativ zu hoch für Mohamed Sanu. Und dann gibt man Brady, ich glaube, 1,5 Minuten vor der Halbzeit an der, weiß ich nicht, 40, 50 Yard-Linie circa. Mhm. Und dann haben die Patriots ja dann auch nochmal da Punkte aufs Brett gebracht. Also das fand ich ganz strange.
Ja, Coaching definitiv ein Minuspunkt. Ich hatte eigentlich eben überlegt, im ersten Segment noch darüber zu dich zu fragen, welcher Coach deines Erachtens der ist, der gerade auf dem heißesten Stuhl sitzt. Da war auf jeden Fall Steve Sarkisian, der Offensive Coordinator, der jetzt gerade frisch in Atlanta am Start ist, einer meiner Top-Kandidaten.
Das auf jeden Fall. Ich glaube immer noch, dass es Ben McAdoo ist, aber ja, wir werden sehen.
Ja. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass er im Laufe der Saison quasi noch rausgeschmissen wird. Also McAdoo, ja, weiß nicht, jetzt ist es irgendwie zu früh, ne? Also so im Dezember oder so, das wäre so ein typischer Zeitpunkt, um einen Headcoach rauszuschmeißen. Offensive Coordinator, und ich meine, bei Atlanta ist ja auch noch nicht alles verloren, bei weitem nicht. Deswegen könnte ich mir da halt schon vorstellen, dass man da irgendwie versucht, eine andere Lösung zu finden. Aber gut, was ist dann die Lösung? Das ist auch nicht immer einfach.
Ja.
Okay, weiter? Oder hast du noch einen Punkt dazu?
Nee, gerne weiter, ja.
Okay, dann machen wir weiter mit dem Monday Night Game. Okay, alle Night Games abgedeckt hier im GFA-Podcast. Wunderbar. Die Washington Redskins gegen die Philadelphia Eagles. Ja, Spiel ist 24-34 ausgegangen für die Philadelphia Eagles und die Eagles haben bewiesen, dass mit ihnen zu rechnen ist.
Ja, nicht nur mit ihnen zu rechnen, ne? Also sind jetzt der Frontrunner nicht nur in der NFC, sondern in der NFL. Den besten Record haben sie. Sie spielen auch dementsprechend. Also die Defense beeindruckt mich noch fast mehr als die Offense. Es ist wirklich schön, einfach denen zuzugucken. Also was die Front da macht mit Fletcher Cox. Auch die Corner, die jetzt alle keine, wie man immer so schön sagt, Household Names sind, sondern unterm Radar sozusagen, die spielen verdammt stark. Und Malcolm Jenkins als Safety, der ehemals auch Cornerback war, der macht das auch verdammt gut, verdammt stark, gegen die Titans auch wieder gespielt. Also die sind wirklich extrem stark, die Eagles. Also ich hoffe für sie, dass sie das durchhalten können, auch jetzt mit der Verletzung. Wir hatten drüber gesprochen von Peters, dem Left Tackle. Aber momentan sind die einfach so cool. Das heißt, sie lassen sich auch nie von nichts aus der Ruhe bringen. Also ich meine, die haben das Spiel gestern Nacht gestartet mit drei aufeinander, also quasi ihre erste Possession.
Vier, glaube ich sogar, oder?
Oder vier aufeinanderfolgende Penalties. Also da war ein Holding dabei.
Also,
ja, da war irgendwie Offensive Pass Interference dabei, da war irgendwie alles, was du falsch machen kannst, dabei. Und trotzdem waren sie cool, haben den Ball gepuntet. Okay, die Redskins haben dann so etwas früher dann schon Punkte erzielt, aber die Eagles waren ganz abgeklärt. Und ja, klar, Carson Wentz spielt extrem stark, ist super ruhig in der Pocket, hat immer die Augen aufs Feld gerichtet, hat keine Angst davor, irgendwo einen Hit abzubekommen. Und wenn er merkt, okay, irgendwie bricht es um mich herum gerade zusammen, dann läuft er halt einfach, ich weiß nicht, 68 Yards oder so ist er gelaufen, um den Dreh?
63.
Auf jeden Fall Leading Rusher des Teams und aus Situationen heraus, aus denen er eigentlich nicht mehr rauskommen dürfte, aus Sicht der Defense.
Da war dieser eine Rush, wo er wirklich, also wirklich begraben war. Das wird ja häufig wirklich so als Figure of Speech benutzt. In dem Moment war er wirklich begraben. Ne? Das war wirklich so ein Haufen von Offensive und Defensive Linemen und in der Mitte war Carson Wentz irgendwie drin. Und er, weiß nicht, es wirkt irgendwie so, okay, er wartet einfach, bis sich ein bisschen was bewegt, bis so ein paar Linemen dann mal wieder irgendwie zur Seite rutschen. Und dann schlupft er raus und läuft danach irgendwie, glaube ich, 30 Yards oder so das Feld runter. Da bin ich auch gedacht so, Mann, das ist echt ein Junge, der hat's, der hat's drauf. Das ist auch meine Meinung. Also wird so dieses MVP-Gespräch wird jetzt gerade angefangen. Das scheint so dieser klassische Zeitpunkt zu sein, so um die Mitte der Saison herum. Und da wird Carson Wentz auch ganz oben gehandelt, mit Tom Brady zusammen. Ich finde spannend. Also so ein Spieler im zweiten Jahr und der sich auch wirklich einfach echt unheimlich gut macht. Das ist immer schön. Das freut mich immer. Also das für so junge Spieler, dass sie so erfolgreich sind. Und es ist ja auch durchaus wichtig, dass man Quarterbacks in der Zukunft findet, die so ein bisschen Star-Power haben für die NFL, für die Ratings, für uns Fans natürlich auch, dass wir was haben, worüber wir uns ärgern können, worüber wir uns freuen können, wen wir fürchten können, wen wir feiern können. Und das ist natürlich dann besonders schön.
Ja, auf jeden Fall, genau das, was du sagst. Aber auch generell das ganze Team der Eagles macht so einen sympathischen Eindruck einfach auch. Die sind nicht abgehoben, das ist kein Spieler, der irgendwie arrogant auffällt. Die haben eben sehr, sehr coole Spieler wie Chris Long, wir hatten das angesprochen mit seinen Game-Checks. Wir haben Malcolm Jenkins, der sich auch sehr viel engagiert, eben für die Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft und in der Liga, der gegen Rassismus eintritt. Also es ist so ein Team, das kann einem im Moment einfach nur gefallen. Und klar, wie sie spielen, muss einem einfach auch gefallen. Und Carson Wentz, ja, hast du angesprochen, ist auf jeden Fall berechtigt, dass er da in diese Diskussion, auch wenn es natürlich sehr früh schon ist, so ein bisschen reingepackt wird. Letzte Saison war das mal, habe ich mal so ein Take über ihn gesehen, dass er ja auch so ein begnadeter Jäger ist, der in seiner Offseason auch immer ganz viel jagen geht und da dann eben morgens auch um 6 Uhr schon irgendwo rumliegt und wartet und wartet und so ein bisschen so. Das transferiert er auch so ein bisschen aufs Spielfeld. Also er ist halt unglaublich scharf in dem, was er tut. Also er ist ruhig, er behält die Kontrolle, er lässt sich nicht irgendwie irritieren und steht dann um seine Lineman herum und wie du es gerade angesprochen hast, egal was um ihn herum passiert, er achtet nicht darauf, sondern er hat einfach die Augen weiter nach vorne und das hat er natürlich vielleicht auch so ein bisschen, weil er jetzt noch nicht so, sagen wir mal, vielleicht die schlimme Verletzung abbekommen hat, wie vielleicht andere Quarterbacks, die schon älter sind, aber wenn man sich so Manning oder Brady anguckt, die, wenn die merken, okay, es bricht hier zusammen, dann werfen die den Ball halt weg, was jetzt auch insgesamt wahrscheinlich auch deine Karriere länger am Laufen hält, aber Carson Wentz ist eben der einfach sagt so, ich probiere es bis zur letzten Zehntelsekunde und halte den Ball noch und warte, bis der Receiver offen ist.
Ja, wobei das natürlich auch Gefahren birgt. Ne? Also das kann auch immer lange gut gehen, aber irgendwann dann halt auch nicht mehr. Und dann gibt es einen Strip-Sack oder er wird halt richtig verletzt. Vielleicht sogar noch irgendwie was, was langfristig Probleme bereitet. Das sind natürlich Dinge, über die macht sich dann ein Rookie noch nicht so viele Gedanken. Verständlicherweise und auch gerechtfertigterweise, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall was zu beobachten. Aber erstmal darüber wollen wir uns auch gar nicht erstmal Gedanken machen. Wir wollen erstmal Spaß haben in dieser Saison an seinem Spiel. Aber ich würde doch noch ganz gerne kurz ein bisschen auf Washington eingehen.
Ja.
Was sollen wir von Washington halten?
Ja, sie sind jetzt 3-3, die Cowboys sind auch 3-3. Ich sehe beide Teams eigentlich jetzt im Kampf um den zweiten Platz in der Division und die Möglichkeit in der NFC, in der ja viele Teams so ein bisschen momentan schwächeln. Ich sehe die Redskins insgesamt deutlich kompakter noch als die Cowboys, deutlich tiefer auch im Kader. Und ich tendiere momentan zu Washington, dass sie sich eher fangen werden. Also es wird jetzt extrem spannend. Ich glaube, die spielen jetzt beide auch bald gegeneinander. Wie gesagt, Washington mache ich mir jetzt nicht so viele Gedanken, auch wenn der 3-3-Rekord jetzt unbedingt nicht so nach viel aussieht, aber sie sind auf jeden Fall ein Team, was auch in der Defense, das hat man in der ersten Halbzeit auch gesehen, bevor die Eagles dann angezogen haben, die sind auch verdammt stark. Also die sind extrem gut gegen den sehr guten Pass-Rush haben die Washington Redskins auch und sind auch nicht schlecht im Backfield. Also ich mache mir da jetzt keine großartigen Gedanken. Was so ein bisschen tragisch ist, ist, dass Pryor, also der Wide Receiver, der vor der Saison gekommen ist, noch nicht so einschlägt.
Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also gerade das mit Terrell Pryor, der auch die ersten beiden Drives gar nicht gespielt wurde, also nicht gestartet ist und erst im dritten Drive zum Zuge kam, damit ich glaube vor 2 Jahren ist er gedraftet worden und hatte viele Verletzungsprobleme. Der sollte ein bisschen eingearbeitet werden, mehr oder weniger. Das ist ein bisschen die Frage, wie es da weitergeht, aber der mit Jordan Wheaton, echt einen super starken Tight End und Vernon Davis hat auch mal bewiesen, dass er noch nicht an Ruhestand denken muss. Ja. Dementsprechend ist es eigentlich wirklich ein recht solides Team, ne? Und wenn man sich die erste Hälfte wirklich anschaut, zumindest bis kurz vors Ende, da haben sie ziemlich gut mitgehalten, finde ich. Und darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen. Also deswegen würde ich Washington in dem Wildcard-Rennen erstmal noch nicht rausnehmen wollen, auf gar keinen Fall, auch wenn sie in einer verhältnismäßig schweren Division sind. Ich meine, die Giants, ja, so schlecht ihr Rekord jetzt vielleicht auch ist und so sehr sie wohl auch nicht mehr wirklich in sich Chancen ausrechnen müssen auf die Playoffs, sind auf jeden Fall nicht ein Team, das man als quasi als halbe Bye-Week betrachten sollte, wenn man gegen sie spielt.
Nee, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn ich mir halt so die Konkurrenten, mit denen sie um eben diese Plätze konkurrieren, angucke, weiß ich nicht. Also sehe ich sie einfach noch sehr gut und sehr gut platziert, Washington. Weil, ja, ob das jetzt Carolina ist, ob das Atlanta ist, je nachdem, wer sich da im Süden durchsetzt oder die Saints, dann hast du noch die Rams, von denen ich jetzt immer noch nicht so genau weiß, ob ich schon sozusagen das kaufen soll. Oder vielleicht doch die Seahawks. also das sind auf jeden Fall Teams, gegen die, da würde ich jedes Mal sagen, hat Washington auf jeden Fall eine Chance, auch das Spiel zu gewinnen.
Ja, es ist eine NFL mit einem Haufen Teams, bei denen jedes Team irgendwelche Makel hat. Also es ist, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es sonst doch immer relativ klare Favoriten gibt und so offen, wie das in diesem Jahr ist, und, weiß nicht, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Also da bin ich wirklich fasziniert von.
Auf jeden Fall.
In diesem Sinne, oder hast du noch was du reinwerfen möchtest?
Nein, ich habe nichts mehr. Ich glaube, ich bin leer an Infos und Meinungen. Aber
ja, jetzt haben wir auch wieder einen etwas längeren Podcast produziert. Aber es ist gut. Macht ja auch Spaß. In Ordnung. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Es macht wie immer Spaß mit euch. Ihr könnt gerne mit uns kommunizieren, Themenwünsche oder Feedback geben, je nachdem, was euch dann in dem Moment in den Sinn kommt. Ihr könnt uns dann antwittern. Wir beantworten auch in der Regel alles so schnell wie möglich. Und dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder, wenn es wieder heißt NFL Tuesday. Bis dahin.
Ciao.